glaube, von allem, was ich in der Ostdeutschen Akademie. Ich werde jetzt in diesem ersten Teil versuchen, uns mit hineinzunehmen in dieses Thema Botschaften mit Wert. Ihr habt ja, das sind zumindest nochmal gelesen, da stand irgendwie Medienkompetenz, Werte, Inspiration, Interkulturalität. Ich habe es letztens jetzt angesprochen, dass es uns viel darum geht, wie wir mit Verantwortung Medien nutzen, beziehungsweise auch Medien gestalten. Diejenigen, die hier waren, das waren ja die meisten, können sich sicher noch erinnern, als Michael Brüller das letzte Mal abgeschlossen hat mit dem einen Video, wer kann sich noch erinnern? Charlie bit my finger. Ja. Also diese Geschichte mit den zwei kleinen Kindern, Babys. Und er hat diese Geschichte, übrigens, ich bringe es ja unentwegt, weil ich habe das so wahnsinnig gern. Diese Geschichte erzählt sie auch überall. Ich habe gemerkt, die ist ihm was wert, diese Geschichte. Und er hat auch versucht, ein bisschen zu sagen, warum ihm die so wertvoll ist. Ich glaube, 248 Millionen oder 900 Millionen, ich weiß gar nicht, ein paar hundert Millionen, die sie schon gesehen haben, das einzige nicht kommerzielle Video, meistgesehenste Video. Warum ihm das so viel wert ist. Und er hat dann versucht auch, wir haben diesen Text, ich würde diesen Text auch gern dann dass wir ihn online stellen, wir haben das transkribiert, was er gesagt hat. Er hat dann versucht, auch eine Botschaft eigentlich zu sagen, eine Botschaft mit Wert, warum ihn diese Geschichte so angesprochen hat und einen Wert hat. Genau darum soll es heute im ersten Teil gehen. Ihr habt alle eine Geschichte oder ein Thema, etwas, was euch interessiert, habt ihr ausgewählt, vielleicht habt ihr einen Artikel, vielleicht irgendein Ereignis, das euch besonders betroffen hat. Ihr bringt etwas mit, weil es euch irgendwie interessiert, anspricht, vielleicht auch wertvoll ist. Und wir werden uns versuchen, dann in der Gruppe diese Geschichte auseinanderzusetzen. Okay. Ich habe mir gedacht, das haben wir nicht immer so gemacht, aber ich habe mir gedacht, ich würde euch gerne mit hineinnehmen in die Entstehung, warum uns das Thema eigentlich so wichtig ist und warum wir dazu gekommen sind. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist immer schön, die Gutmenschen sagen immer, wir brauchen sinnvolle Botschaften, wertvolles, darüber wichtig, fast immer. Ja. Und wenn man dann so unseren Austausch angehört hat bei der Vorstellung, welche Medien ihr lest ja oder schaut, ist ja unglaublich viel Wert dahinter. Also wir haben eine sehr wertvolle Gesellschaft hier. Ich möchte euch ein bisschen hineinnehmen. Einige haben schon erzählt, was ich mache, woher ich komme. Nicht nur, dass ich aus der Südoststeiermark kommt, weil man Deutsch als erste Fremdsprache hat. Wenn man so einen starken Dialekt spricht, Südostösterreicher, Südoststeier nicht kennen. Die haben einen ganz starken Dialekt. Aber ich komme eigentlich gar nicht aus der Medienbranche, sondern das ganze Thema ist eigentlich uns vor einigen Jahren uns herangetragen worden. In einer Weise, wo ich irgendwie zunächst einmal überrascht war. Natürlich hat mein Kollege, war schon ein Medienfachmann und wir hatten uns mit Medien schon auseinandergesetzt. Aber eines Tages hat mich ein Mann besucht, ein älterer Mann, und ich habe dann das später erfahren, wenn man diesen treffen darf, dann ist das ganz was Besonderes. Da stellen sich alle Drehbuchautoren oder Schauspieler stellen sich an, damit man den treffen kann. Kannte den aber nicht. Ein Freund hatte gemeint, zu dem, der auch der Freund von diesem Mann war, der heißt Jan Meuthen, bitte besucht den Neubauer-Doc, ihr solltet euch kennenlernen. Das ist dieser Jan Meuthen hier. Habt ihr ja jemals schon von ihm gehört? Er, wenn er dann uns besucht hat hier vor den Studierenden, war er immer ganz stolz, hat er ziemlich angegeben. Ihr kennt ganz viele Filme von ihm. Das ist der Produzent, ein sehr internationaler Produzent, einer der ganz wenigen, die in Europa Filme produzieren, die auch profitabel sind. Also so ein bisschen Hollywood-Stil. Ja. Also einer der letzten, und der macht so Riesenschinken, ja. Wie Krieg und Frieden, Ludwig und also diese ganzen großen historischen Filme. Alle möglichen Fernsehproduktionen, eigentlich der Mann, könnte man sagen. Und dieser Mann, vielleicht schauen wir mal kurz, dass wir ihn ein bisschen kennenlernen. Der ist gar nicht so unwichtig, dass es einen Kurs gibt, so wie es ihn gibt. Vielleicht schauen wir da mal rein. Lass mir den kurz, der hat wieder mal irgendwo einen Preis für einen Film gemacht. Dann muss man ein bisschen ein Gespür kriegen für ihn. Das war in Bayern, ein Filmpreis. Okay, lass nur mal ein bisschen einen Eindruck zu kriegen von Björn Meutow. Und als wir dann hier zusammensaßen, hat er mich einfach ausgefragt. So, was machen Sie? Ich habe mir eigentlich gedacht, nach einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde, habe ich keine Ahnung, was der eigentlich genau will. Und dann beginnt er mir ein bisschen zu erzählen, was er macht. Und dann kam er. Und er berichtet hier von einer Geschichte, die ihn beeindruckt hat, eine historische Figur. Das ist übrigens so der chinesische Schindler, Schindlers Liste, also der ist eine ganz große Figur, die da hier verfilmt wird. Und dann sagt er mir, wissen Sie, mich interessieren Geschichten, aber ich finde kaum mehr welche. Und dann haben wir gedacht, ja, okay. Und dann hat er gesagt, wissen Sie, ich glaube, da gibt es noch Platz. Und zwar hat er gesagt, es gibt so wenig Geschichten mit Wert, mit Sinn. Und nach eineinhalb Stunden habe ich mir jetzt gedacht, ja, jetzt. Und dann habe ich gesagt, machen Sie was für junge Leute, weil junge Leute haben noch Geschichten. Aber es kommt drauf an, und dann ist es ein bisschen sehr dramatisch geworden. Er macht sich ganz große Sorgen um Europa, weil die Geschichten, die wir uns gegenseitig erzählen, er weiß nicht mehr, ob sie uns wirklich helfen, weiterzukommen. Und dann habe ich den dann hier eingeladen, als wir dann begonnen haben, meinen Lehrgang aufzubauen, wo er ein paar Ideen hatte. Und dann war er einfach nur neugierig und hat Geschichten zugehört. Und dann sagte, passen Sie mir auf, schauen Sie, dass es Geschichten mit Wert sind. Dann kam, manchmal wie die Jungfrau zum Kind, kam in ein Gespräch mit einem anderen älteren Mann. Das sind so die Has-Beens. Der war, kennt denn jemand, den man auch nicht in der Regel kennt, man Produzenten ja nicht, oder Intendanten. Der war Intendant, glaube ich, 2-3 Jahrzehnte vom ZDF. Und die haben ein großes Medienmeeting in Wien gehabt. Und der Jan Meutow hat gesagt, den musst du auch treffen. Ihr müsst euch treffen, ihr müsst sprechen miteinander. Und bei jedem Treffen haben wir gedacht, ja, aber was soll ich eigentlich? Keine Ahnung, das ist auch nicht meine erste Profession. Und auch der erzählt mir dann, wir sind dann zum Flughafen gefahren und haben erzählt, machen können, wo wir in unserer Medienlandschaft wieder Tiefenschärfe kriegen. Tiefenschärfe. Das heißt, die Dinge genauer anzuschauen, dahinter zu schauen. Man hat gesagt, ja, aber das ist ja nicht meine erste Profession. Oder so. Naja, das ist wurscht. Es gibt nicht mehr so viele, die sich trauen, Tiefenschärfe zu haben. Schauen wir kurz rein, damit man einfach die Persönlichkeit, weil sie für uns deswegen wichtig sind, weil sie eigentlich sozusagen im Hintergrund unser Programm als solche aus zusammengestellt haben.
So reich und so bereichernd ist wie nie zuvor, gleichzeitig einer neuen Gegenkraft ausgesetzt ist. Die vierte Gewalt, die Medien von heute, haben plötzlich als Gegenwicht die fünfte Gewalt, das Netz, wo mit einer neuen Kraft Informationsquellen erschlossen werden, die nicht mehr gefiltert und nicht mehr mit anderen in Betracht gezogen werden, sondern plötzlich als die Wahrheit darstellen. Und in dieser Auseinandersetzung zwischen Kettengewalt, also der Süddeutschen, der Zeit, ARD und ZDF, und den Medien im Netz entsteht eine neue politische Sprengkraft, die wir im Moment in der Diskussion um Lügenpresse und Systempresse auch wieder deutlich hören.
Also, er spricht hier von der fünften Macht. Also nicht mehr der vierte Macht, die sozusagen zum politischen Geschehen dazukommt, die Medien, sondern spricht von der fünften Macht, nämlich vom Netz, und unterscheidet es sozusagen von der normalen Wahrnehmung, was Medien eigentlich betreffen. Gut, dieser Mann hat mich dann auch mehrfach angerufen, man hat sich irgendwie zusammengeschaltet und haben sie mit dem italienischen Reichschef mit eingebunden, wir müssen was machen. Dann ergab sich, manchmal gibt es so sogenannte Zufälle, ich saß im Flugzeug hinter dem Österreich bekanntesten, würde ich so bekanntesten Filmregisseur Michael Haneke. Michael Haneke ist schon bekannt, ja. Ist ja einer der preisgekrönte, man könnte sagen deutsch, österreichisch, französische Regisseur, wenn man es ganz genau nimmt. Und wir haben uns dann nicht nur im Flugzeug unterhalten, wir haben uns hier getroffen, hier in diesem Haus, es hat Gespräche gegeben, Diskussionen. Und im Grunde hat er nicht ganz so viel anderes gesagt. Schauen wir mal rein, das ist ein ganz lustiges Interview, das in Hollywood stattfindet, mit Michael Haneke.
Ernst und geben ihm die Chance, selber eine Meinung zu bilden. Okay. Das ist eine grundsätzliche Frage, egal ob man sich
können Sie sich vorstellen, wenn man diese Diskussion weiterhören würde, so ähnlich haben wir hier auch diskutiert in diesem Raum, sehr anspruchsvoll, nämlich deswegen sehr anspruchsvoll, weil er sehr viel Verantwortung eingefordert hat, welche Filme wir zeigen, welchen Stoff wir zeigen und wie wir ihn zeigen. Sehr hart. Ich habe einige, die für hart andere Filme kennen, sind vielleicht überrascht, wenn man denkt, das ist so dunkel, so negativ. Er selber versteht ja seine Filme, wie klassischerweise früher die griechischen Theater waren, als eine Art Reinigungsritual. Also man geht durch eine Katharsis, durch eine Reinigung. Und ich muss sagen, ich war sehr beeindruckt, mit welcher Sensibilität er sozusagen an den Stoff rangegangen ist. Ich zitiere nur ein paar Dinge, um einfach, dass wir wach werden für diese große Sensibilität. Er sagt, wir haben alle eine unglaubliche Sehnsucht nach dem Licht. Er zeigt ja sehr viel Dunkles, Negatives in seinen Filmen und sagt, das will er eigentlich, um das Licht zu provozieren. Das heißt, die Sehnsucht nach dem Licht. Und er formuliert es so, dass er sagt, man kann aus allen Sichten, die der Zuseher gewinnt, eine Form von Hoffnung und sogenannten Kampfeswillen entstehen lassen. Das heißt, selbst ganz schwierige, herausfordernde Themen können etwas im Menschen lostreten. Das heißt, es gibt nicht nur die schöne Geschichte, die mich berührt, sondern es kann ja eine provozierende Geschichte auch in etwas lostreten, was Sinn macht. Wir haben zwar ihn auch, wie man da eben gemerkt hat, das hat ihn jemand persönlich schon erlebt, man hat auch ordentlich gestritten mit ihm, weil er natürlich sehr, sehr pointierte Meinung hat von mir. Aber ich würde jetzt einmal sagen, in der Reihe der Personen, die ich betroffen habe, war das wieder einer, der es eingefordert hat, es gibt eine Verantwortung, genauer hinzuschauen, was wir für Geschichten in die Welt setzen. Dann kam eine dritte, die kennt sie alle, die schaut eure Generation wahrscheinlich weniger, Barbara Stöckl. Die Barbara war schon seit vielen Jahren mit uns unterwegs. Die Sendung kennen vielleicht, ihr schaut diese Sendung nicht, aber zumindest damit ihr seht, wie die Sendung ausschaut. Das ist eher klassisch, vielleicht kurzen Eindruck. Hier mit Richard David Brecht. Für alle, die es. Wann ist die Sendung? Mittwoch oder Donnerstag?
Nein, glaube ich, ganz herzlich, zu spät.
Soll ich lachen? Mach ein bisschen noch kurz.
Ich gehe davon aus, dass Sie schon gegessen haben, also lassen Sie uns jetzt über das Essen nachdenken und reden, heute mit zwei großen Persönlichkeiten. Richard David Brecht gilt als einer der populärsten Philosophen Deutschlands. In seinem aktuellen Buch Tiere denken hinterfragt er den menschlichen Umgang mit Tieren und zeichnet eine Zukunft.
So. Die Barbara war diejenige, mit der wir seit Jahren in Diskussion sind. Und sie hat sich irgendwie zum Ziel gesetzt und gesagt, ich möchte Botschaften mit Sinn. Ich möchte etwas Wertvolles beitragen. Das klingt so her, aber so ist es. Das möchte ich gerne. Und dazu möchte ich etwas gerne beitragen. Sie ist, würde ich jetzt einmal sagen, eine Kämpferin dafür, die mich dann immer wieder ermutigt und sagt, bitte macht was dazu. So. Jetzt könnte ich jetzt die Reihe fortsetzen. Ich nehme nur ein bisschen einen Querkopf noch zum Schluss als Beispiel. Es gibt ja auch Querköpfe, die anspruchsvoll sein können. Kennt jemand Matthias Matusek? Das ist in Deutschland so ein Enfant terrible. Der war Spiegelredakteur lange Zeit im Kulturbereich. Vielleicht schauen wir ihn nochmal kurz an, damit man ungefähr weiß, wie der Typ tickt. Also wenn man Aufreger hat,
dass wir sowas ab und zu hier in diesen öden Fluren, sind wir nicht mehr so oft.
Ja, heute noch ein Schüler in diesem Land. Ich habe vorher von mir ausgehen, das ist aber Schauspieler auch, ich muss beim Schauspieler im Bett liegen. Was macht denn der? Entweder passiert da nichts, dann bin ich auch sauer. Oder aber das ist in unserem Beruf täglich so. Und es gibt Männer und Frauen, bei mir steht da eben nichts beim Mann. Also was soll denn diese
Lage? Diese Hysterie, diese Welle, die da jetzt durchschlagt, die ist auch in drei Tagen wieder da.
Das finde ich nichts, aber
es geht so weit.
Okay. Danke. Matthias, Matusek ist ein wilder Hund, will ich jetzt ein bisschen sagen. Wir haben ihn einmal hier eingeladen gehabt. weil er ist sozusagen ein wilder Hund in der Weise, ist ein Polterer. Aber es ist interessant, in seinen Poltern bringt er zum Ausdruck und sagt relativ klar, wir haben uns an den Schwachsinn gewöhnt, an eine Situation, in der es völlig irrelevant geworden ist, was wir sagen und ob es die Wahrheit ist oder nicht, geschweige denn, dass wir sie erkennen. Ich wiederhole diesen Satz. Wir haben uns an den Schwachsinn gewöhnt, an eine Situation, in der es völlig irrelevant geworden ist, was wir sagen und ob es die Wahrheit ist oder nicht, geschweige denn, dass wir sie erkennen. Und noch ein Satz, eine Gesellschaft, in der die Lüge zur allgemeinen akzeptierten Verkehrsform gehört, marschiert in den Schwachsinn und so weiter, war der Schwachsinn. Sein Polterer, aber meines Erachtens auch eine Stimme, die mir auf diesem Weg irgendwie auch nachdenklich gemacht hat, dass wir sozusagen in dem ganzen Dschungel an Nachrichten, an Botschaften, an Geschichten, wir haben ja letztes Mal schon, man steht auf und hat schon die erste Geschichte und man kann gar nicht anders leben, als sozusagen sich voll, sag jetzt mal, müllt mit Geschichten, aber es gibt ja Leute, die B1 werden mit der Früh, das Morgenjournal und natürlich ganz hehre Informationen bekommen. Aber ja, also wir sind einer Vielfalt von Botschaften ausgesetzt. Und um was es uns jetzt hier geht, und was mich sozusagen diese Gestalten, diese Begegnungen noch einmal auch dafür sensibilisiert haben, es lohnt sich, genau hinzuschauen. Und es lohnt sich, die Geschichte des anderen wirklich kennenzulernen. Und es gibt einer, ich komme noch einmal zu den alten Griechen, ich habe übrigens Altgriechisch gehabt noch in der Schule, deswegen erliegt mir das wahrscheinlich noch einmal ein bisschen ab. Es gibt eine Methode, die die Philosophen entwickelt haben, und man nennt sie Mereutik. Das gibt es in anderen Wissenschaftsbereichen auch, Mereutik. Das nennt sich Hebammenkunst. Die Hebamme macht nicht das Kind, ja, sondern sie hilft, dass das Kind geboren wird. Und die Philosophen haben gesagt, ich mache nicht deine Idee, ich mache nicht deine Geschichte, deine Wahrheit, sondern ich helfe nur, dass deine Wahrheit, deine Geschichte geboren wird. Und ich glaube, dass es das braucht, ich glaube das, sondern, dass wir der Medienlehrgang so wie wir ihn konzipieren, dass wir uns gegenseitig helfen, die guten Geschichten, die Geschichten, die Wert haben, die Sinn haben, erzählt zu werden, dass wir sie gegenseitig helfen, wie eine Hebamme zu heben. Ja, dass die Geschichte geboren wird. Und vielleicht macht es am Anfang den Eindruck, dass die Geschichte noch gar nicht so, weiß nicht schon, genau, ob da wirklich was wird. Ja? Sondern die muss, da kann vielleicht die Hebamme helfen. Und wir sind einander sozusagen Hebammen. Und das wollen wir in verschiedenen Schritten versuchen einzuüben. Wir werden jetzt und der Norbert wird es nochmal mit den Ressorts erklären. Wir werden uns jetzt in den verschiedenen Teams treffen. Und dann, glaube ich, muss die Geschichte, wenn ich das richtig verstanden habe, zu jedem Ressort irgendwie dazu passen. Aber wir schauen uns das ein bisschen an, wie geht sich das irgendwie aus. Und dann versuchen wir zunächst einmal zu schauen, welche Geschichte hat der andere, die andere. Wir hören einmal. Und die Herausforderung für mich, der ich die Geschichte oder das Thema oder was mich interessiert, ja, das, was ihr mitgebracht habt, einfach mal, ja?
Ich habe eine Frage mit dem was eine Geschichte wertvoll macht oder nicht. Ist das nicht extrem subjektiv, was man halt, das, was drauf ankommt, ist, ja. Ist sowieso halt, ich weiß nicht, also, dass jeder halt seine subjektive Meinung, was für ihn wertvoll ist und was nicht. Und dann, dann sind ja für mich vielleicht manche andere Geschichten überhaupt nicht wertvoll für den anderen extrem wertvoll. Ja. Wie kommt man dann auf eine Konsens?
Ja, das ist vielleicht eine der schwierigsten Fragen, die sich nicht nur Politikwissenschaftler stellen. Wie kommt eine Demokratie zustande, wo so viele unterschiedliche Meinungen gibt, dass man den Straßenverkehr regeln kann, wenn so viele unterschiedliche Meinungen, wie man denn regeln kann? Wie kommt man auf einen Konsens? Die Frage ist erstens einmal, ob wir überhaupt immer einen Konsens brauchen. Glaube ich. Ja. Ich würde es gerne noch ein bisschen weiterentwickeln, vielleicht kann man noch ein bisschen.
Ja? Ich würde sagen, dass es vielleicht viel mehr einfach auf grundsätzliche Reflexion ankommt von der ganzen Medienlandschaft und so. Weil, also, weil von den vorigen, also zum Beispiel, mich erfahre ich ziemlich, also ziemlich reflektiert, weil es eine Verantwortung sieht. Also die Egoismus gegen Verantwortung.
Ja.
Und dann, aber manche vielleicht ein bisschen Angst.
Wir versuchen mal einen Schritt um den anderen zu gehen, okay?
Ich habe eine Frage. Ich habe letztens das so verstanden, dass wir schauen sollen, dass die Geschichte vielleicht im Ressort ist, also muss nicht sein. Ich habe jetzt eine Geschichte, die mich interessiert, die aber nicht in dem Ressort ist, in das ich eigentlich wollen würde.
Mhm. Kein Problem. Kein Problem. Also wir haben, ich habe letztes Mal gesagt, wir entwickeln, ja, und wir springen vielleicht auch, vielleicht kommen wir drauf, dass meine Geschichte woanders hängt, vielleicht muss ich meine Geschichte verändern, weil es eigentlich nicht genau das ist und so weiter. Mir ging es jetzt einmal darum, bleiben wir mal kurz bei der Mäeutik, bei der Hebammenkunst, weil das wird uns nämlich dabei helfen. Wir helfen uns gegenseitig, einmal unsere Geschichte zu erzählen. Noch einmal kurz, jetzt einmal, ich erzähle mein Thema, was ich mitgebracht habe. Es kann sich herausstellen, dass es vollkommen uninteressant ist. Vielleicht. Vielleicht auch gar nicht. Vielleicht entdecken Sie, wie erst durch den anderen. Wichtig ist einmal, ich erzähle einmal, was mich daran interessiert. Ja? Warum spricht mich die Geschichte an? Erinnert euch, Michael Brüller hat gern die Geschichte mit dem Baby erzählt. Das taugt mir, die Geschichte taugt mir. Und dann kann in einem zweiten Schritt passieren, dass ich mal überlege, was ist denn dran wertvoll? Es kann vielleicht jetzt sein, oh mein Gott, was weiß ich jetzt nicht so genau. Vielleicht weiß es aber der andere oder die andere in der Gruppe. Vielleicht sieht der andere oder die andere etwas in deiner Geschichte, was ich selber vielleicht gar nicht noch sehen kann. Oder im Sprechen entdecke ich im Erzählen, ich glaube, ihr kennt ja das Phänomen, wenn man beginnt etwas zu erzählen, wächst einem die Geschichte erst zu. Ja, dann kriegst du plötzlich einen Charakter. Ich beginne es zu erzählen und es kriegt einen Charakter. Meine Tochter macht immer, Papa, ich verstehe dich nicht, warum sagst du das dann so? Und dann versuche ich es anders zu sagen, dann beginne ich selber besser zu verstehen. Ja, weil sie mich herausfordert, es anders zu erzählen. Weil sie es im ersten Angang nicht verstanden hat. Das heißt, ich brauche eigentlich immer wieder auch den anderen. Also, das wollen wir jetzt mal üben. Wir werden dann in die Gruppe gehen. Ich erzähle in einem ersten Schritt, warum interessiert mich die Geschichte, was ist mir wichtig dran. Und dann in einem nächsten Schritt, was glaube ich ist wertvoll. Es kommt dann noch eine dritte Frage, aber die kommt dann, wenn wir eben arbeiten sind. Wir werden uns dann eine gute halbe Stunde dafür Zeit nehmen. Es wird ein bisschen dauern, bis wir unsere Ressourcen und Zugänge haben. Die Frage noch einmal, die sehr, sehr super Frage. Mit der Subjektivität, ja, ich bin ja noch gar nicht nur der Einstieg, ja, also wir werden die ganze Frage dann, schauen wir mal, was heißt denn das, was Wert hat, ja, und wir werden versuchen, gemeinsam daraus Thesen zu formulieren, weil wenn Sie aus dem Lehrgang rausgehen, so zum Schluss, sagt eigentlich, sind wir nicht ganz draufgekommen, was eigentlich Botschaft mit Wert sind, dann wäre das schlechter Lehrgang gewesen, also ich hoffe, dass wir dazu kommen, ja. Okay. Gibt es von der Vorgangsweise vom Grundverständnis noch Fragen? Wir haben es relativ klar. Und dann schauen wir in den nächsten Schritt. Na,